ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, willkommen zur Tagesschau. In zähen Verhandlungen ist ein Scheitern der Weltklimakonferenz in Baku gerade noch verhindert worden. Der Gipfel hat eine Abschlusserklärung angenommen, die viele enttäuscht. Zwar verdreifachen die Industriestaaten ihre Klimahilfen für ärmere Länder auf jährlich 300 Milliarden Dollar, aber nach Einschätzung von Fachleuten und Umweltorganisationen ist das noch viel zu wenig. Außerdem gibt es keine konkreten Beschlüsse, weniger Treibhausgase auszustoßen.
Der Hammer fällt. Die Konferenz in Baku ist beendet. Auch wenn es den üblichen Beifall gibt. Auf dieser Klimakonferenz sei die Stimmung so schlecht gewesen wie lange nicht mehr, sagen Verhandler und Beobachter. Bundesaußenministerin Baerbock hatte lange gemeinsam mit der EU versucht, den Teilnehmerstaaten mehr Zugeständnisse beim Thema Minderung von Treibhausgasen abzuringen. Wenig erfolgreich.
Wir haben dennoch unseren Beitrag zur Klimafinanzierung geleistet, gerade weil einige versucht haben, dies als Thema der Spaltung in diese Klimakonferenz reinzutragen.
Die Verhandlungen hatten sich lange um die Finanzierung von Klimahilfen für Entwicklungsländer gedreht. Der jährliche Betrag lag dafür bisher bei 100 Milliarden US-Dollar. Nun werden es 300 Milliarden Dollar sein. Ein Ziel, das allerdings erst 2035 erreicht werden muss. Für manche Entwicklungs- und Schwellenländer ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist nichts, was uns nachhaltig hilft. Die Bekämpfung des Klimawandels ist notwendig für das Überleben unseres Landes, sein Wachstum und für bessere Lebensbedingungen. Es tut mir leid, wir können es nicht akzeptieren. Indien und andere Länder lehnen den Entwurf ab. Am Ende wird er doch angenommen. Die von den Entwicklungsländern geforderten 1,3 Billionen US-Dollar jährlich werden zum schwammigen Gesamtziel, für das noch eine Finanzierung gefunden werden muss.
Und deswegen muss jetzt in den Krisenmodus umgeschaltet werden. Und wir müssen uns einfallen lassen, wie wir gerade die Öl- und Gasindustrie, die enorme Profite jedes Jahr machen, wie man die zur Kasse bitten kann.
Gesucht wird ein von allen akzeptiertes Konzept für die Finanzierung. Beraten will man es 2025 anderswo, in Brasilien. Es werden große Schritte und ein harter Kampf werden. Hoffen wir, dass wir das schaffen. Brasilien soll es besser machen als Aserbaidschan.
Ölländer, die blockieren, starke Schwellenländer wie China, die nicht zu Geberländern werden wollen. Die Konferenz mit ihren 40.000 Delegierten und Beobachtern hat keine bedeutsamen Ergebnisse hervorgebracht. Dass Ausrichterland Aserbaidschan seine Rolle nicht annähernd ausgefüllt hat, macht die Sache noch schlimmer. Die vielen ungelösten Probleme werden im nächsten Jahr vom nächsten Ausrichterland, von Brasilien, bearbeitet werden müssen.
In Rumänien haben die Menschen heute über einen neuen Präsidenten abgestimmt. Erste Prognosen werden im Laufe des Abends erwartet. Umfragen sahen Ministerpräsident Ciolacu von den Sozialdemokraten vorn. Auch dem Rechtspopulisten Simion werden gute Chancen zugerechnet. Im ersten Wahlgang durfte keiner der 14 Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen. Daher wird es in zwei Wochen wahrscheinlich eine Stichwahl geben. In Uruguay gibt es bereits heute eine Stichwahl. Dort läuft die zweite Runde der Präsidentschaftswahl. Umfragen sehen den Kandidaten der regierenden Konservativen Delgado hier bei der Stimmabgabe gleich auf mit dem Bewerber des oppositionellen Mitte-Links-Bündnisses Orsi. Insgesamt sind in dem südamerikanischen Land etwa 2,7 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. In Uruguay herrscht Wahlpflicht. Bundesfinanzminister Kukies hat sich zuversichtlich geäußert, dass sich im Bundestag noch eine Mehrheit für geplante Mehrausgaben der Regierung finden lässt. Als Beispiele nannte er im ARD-Bericht aus Berlin Steuerentlastungen für Unternehmen und Beschäftigte sowie Ausgaben für die Sanierung der Bahn. Kukies ist ein enger Vertrauter von Bundeskanzler Scholz. Dieser hatte ihn nach dem Bruch der Ampelkoalition als Finanzminister in die Regierung geholt, nachdem er FDP-Chef Lindner aus diesem Amt entlassen hatte.
Es ist sein erstes größeres Fernsehinterview, der neue Finanzminister Jörg Kukies im Bericht aus Berlin. Er muss nun die Finanzen der Regierung zusammenhalten, ohne Nachtragshaushalt für dieses Jahr, ohne neuen Haushalt für kommendes Jahr. Trotzdem ist er vorsichtig optimistisch.
Im Moment sieht es auch sehr gut aus, dass wir auch durchkommen, ohne Haushaltssperren verhängen zu müssen. Wir bereiten uns auf beide Varianten vor. Entweder der Deutsche Bundestag beschließt noch einen Nachtragshaushalt oder wir kommen ohne aus.
Angefangen hat Kukies bei den Jusos in Mainz, doch dann wird er Investmentbanker, macht Karriere bei Goldman Sachs. Scholz gelingt es, Kukies in die Regierung zu holen, als Staatssekretär im Finanzministerium. Als einer der größten Finanzskandale, der Zusammenbruch des Finanzdienstleisters Wirecard, den damaligen Finanzminister Scholz belastet, steht Kukies an seiner Seite. Jetzt im mächtigsten Ministeramt. Doch der Handlungsspielraum des Neuen ist begrenzt. Rot-Grün hat nicht die Mehrheit im Bundestag. Trotzdem hofft Kukies, zumindest noch steuerliche Entlastungen durchs Parlament zu bringen, um die Folgen der kalten Progression abzumildern. Sprich, damit mehr Netto vom Brutto übrig bleibt.
Die Bundesregierung hat alle Maßnahmen getroffen, alle Vorsorge auch im Haushalt getroffen. Das würde auch ermöglichen, dass wir das Grundgesetz treu machen. Und jetzt sprechen wir mit den Fraktionen, um zu schauen, ob wir eine Mehrheit dafür im Parlament bekommen. Und wir bekommen, wie Sie ja auch gesagt haben, schon positive Signale.
Aber nicht von der Union. Zumindest nicht so, wie das Gesetz bisher geplant ist.
Fakt ist, dass der Punkt der Abmilderung der kalten Progression genauso wie die Erhöhung des Kindergeldes im Steuerfortentwicklungsgesetz enthalten ist, das ein ganzes Gesetzespaket darstellt mit vielen Inhalten, die wir auch in der Sache ablehnen.
Kukies räumt ein, die Regierung müsse mit der Situation leben. Viele Gestaltungsmöglichkeiten hat er nicht.
In den größten deutschen Städten werden Mietwohnungen immer teurer. Auf Anfrage der Linkspartei hat die Bundesregierung eine Auswertung von Internetanzeigen vorgelegt. Den größten Anstieg in den vergangenen 10 Jahren gab es demnach in Berlin. Dort verdoppelte sich der Quadratmeterpreis von 8,10 Euro auf 16,35 Euro. Am teuersten bleiben die Angebote in München. Schon 2014 kostete der Quadratmeter 13,86 Euro. Im vergangenen Jahr wurden im Schnitt mehr als 20 Euro verlangt.
Wer eine bezahlbare Wohnung sucht, hat es schon seit längerer Zeit schwer. Nach den von der Bundesregierung vorgelegten nicht repräsentativen Zahlen sind die Mieten in den vergangenen Jahren sogar stärker angestiegen als die allgemeine Inflation. Immer teurer wird es vor allem in den Großstädten.
Insofern ist es aber jetzt nur erschreckend zu sehen, wie die Zahlen wirklich in 9 Jahren gestiegen sind und was es auch für ein soziales Problem auch für Mieterinnen und Mieter in diesem Land bedeutet.
Im aufziehenden Wahlkampf wirft die Linke der Bundesregierung vor, nichts gegen die steigenden Mieten getan zu haben und fordert unter anderem Höchstpreise für Mieten in angespannten Lagen. Ähnliche Vorschläge kamen jüngst auch von den Grünen, die außerdem eine Reform der Mietpreisbremse fordern, um Schlupflöcher zu schließen. Innerhalb der Union gehen die Meinungen auseinander. Der regierende Bürgermeister von Berlin will Verstöße gegen die Mietpreisbremse besser aufspüren und sanktionieren. Wesentlich zurückhaltender beim Thema Regulierung ist dagegen der baupolitische Sprecher der Unionsfraktion.
Regulierung löst am Ende das Problem nicht, sondern wir müssen dazu kommen, dass wir in Deutschland mehr und schneller und auch kostengünstiger bauen. Das ist das, worauf wir unsere Kraft und unsere Politik darauf konzentrieren sollten.
Gebaut wurde zuletzt nicht so viel, wie es sich die Politik vorgenommen hatte. Das Ziel der Bundesregierung von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr wird auch dieses Jahr wieder verfehlt werden. Und auch bei der Regulierung ging es nicht voran. Eine Verlängerung der Mietpreisbremse hatte FDP-Politiker Buschmann als Justizminister lange verschleppt. Ob daraus nun nach dem Aus der Ampelregierung noch etwas wird, ist unklar.
Sie ist Berlins älteste katholische Kirche, die St. Hedwigs-Kathedrale, eingeweiht 1773. Gut 6 Jahre lang wurde sie nun saniert und umgebaut. Heute ist sie mit einem Festgottesdienst wieder eröffnet worden. Zu Gast Vertreter aus Kirche, Politik und Gesellschaft. Der Berliner Erzbischof Koch sagt in seiner Predigt, eingeladen in die Kathedrale seien alle Menschen, ob sie an Gott glaubten oder nicht. Und wir kommen zum Sport. Zum Abschluss des 11. Spieltages in der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach seine Erfolgsserie fortgesetzt. Das Team gewann am Abend gegen Aufsteiger St. Pauli klar mit 2:0. Für die Borussen ist es der 4. Heimsieg in Folge. Zuvor hat Holstein Kiel eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Die Kieler verloren zu Hause gegen Mainz mit 0:3.
Nach 8 Auswärtsspielen ohne Niederlage tritt Mainz in Rot auch in Kiel von Beginn an selbstbewusst auf. Nach feinem Doppelpass mit Nebel erzielt Amiri in der 11. Minute die Führung für die Gäste. 3. Saisontreffer für den Mittelfeldspieler. Amiri lässt Weiner im Kasten keine Chance. Nach gut einer halben Stunde entscheidet Schiedsrichter Stegemann auf Strafstoß für die Rheinhessen. Vorausgegangen war dieses Handspiel des kurz zuvor eingewechselten Gigovic. Burkhardt verliert Weiner das 0:2. 7. Saisontreffer für Johnny Burkhardt, 6 davon erzielte der Stürmer auswärts. Zur Pause ist es ein Klassenunterschied. Auch nach dem Wechsel die Mainzer drückend überlegen. Nach Flanke von Kassi trifft der ehemalige Kieler Lee in seinem 100. Bundesligaspiel zum 0:3. Mainz gewinnt auch in dieser Höhe hochverdient, zeigt dem Aufsteiger die Grenzen auf und bleibt zum 9. Mal nacheinander auswärts ungeschlagen. Ein neuer Vereinsrekord.
Die Tabelle: München auf Platz 1, 6 Punkte dahinter Frankfurt, es folgen Leipzig und Leverkusen. Mönchengladbach jetzt 6. Union Berlin ist 10. in der Abstiegszone St. Pauli vor Kiel und Schlusslicht Bochum. Der Niederländer Max Verstappen ist zum 4. Mal in Folge Formel-1-Weltmeister. Beim großen Preis von Las Vegas holte der Red Bull-Pilot vorzeitig den WM-Titel.
Ganz oben in Las Vegas. Max Verstappen ist Formel-1-Weltmeister. 2 Rennen vor dem Saisonende. Die Ausgangsposition vor dem Rennen war klar. Max Verstappen, der als 5. des Qualifying ins Rennen ging, sollte vor Lando Norris ins Ziel kommen, um vorzeitig Weltmeister zu werden. Nach dem Start setzt sich George Russell an die Spitze, während Verstappen ein kontrolliertes Rennen fährt, ohne größere Risiken einzugehen. Seinen ärgsten Konkurrenten um den WM-Titel lässt er hinter sich. McLaren-Pilot Lando Norris muss seine Titelträume begraben. Das Rennen endet mit einem Mercedes-Doppelsieg. George Russell gewinnt vor Lewis Hamilton, Carlos Sainz aus Spanien wird 3. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg landet auf Rang 8. Der große Sieger in Las Vegas heißt Max Verstappen mit seinem 4. Weltmeistertitel in Folge.
Deutscher Doppelsieg der Skispringerinnen im norwegischen Lillehammer. Katharina Schmid führte nach dem ersten Durchgang und ließ sich auch im Finale nicht von Schnee und Wind irritieren. Sie feierte ihren insgesamt 16. Weltcupsieg. Direkt dahinter ihre Teamkollegin Selina Freitag. Sie verbesserte sich noch von Rang 3 auf Rang 2. Glückliche DSV-Athletin, vor allem die jetzige Weltcup-Führende.
Ich freue mich einfach riesig. Ich habe mich mega auf den Auftakt gefreut, Lillehammer. Dass es ganz so gut läuft, hätte ich jetzt noch nicht erwartet, aber habe mich riesig gefreut.
Katharina Schmid vor Selina Freitag und der Österreicherin Lisa Eder. Bei den Männern jubelte Pius Paschke. Nach Rang 4 im ersten Durchgang sprang er im Finale 136 Meter weit und landete auf Platz 2. Gestern der Sieg, heute wieder ganz vorne mit dabei. Pius Paschke bleibt im gelben Trikot des Weltcup-Führenden. Tagessieger der Österreicher Jan Hörl, auf Rang 3 Daniel Czofenik, ebenfalls Österreich.
Und nun noch die Wetteraussichten für morgen Montag, den 25. November.
Es fließt weiterhin sehr milde Luft nach Deutschland. Im Südosten macht sich noch hoher Luftdruck bemerkbar, aber sonst geraten wir zunehmend unter Tiefdruckeinfluss. Und der bringt der Nordhälfte heute Nacht Wolken, die aber auch Lücken haben. Dazu windig im Bergland und an der Nordsee auch stürmisch. Weiter südlich funkeln dagegen häufiger die Sterne und Richtung Südosten scheint morgen oft die Sonne, während sich von Nordwesten Regen ausbreitet, der bis zum Abend etwa die Mitte erreicht. Heute Nacht in der Nordwesthälfte vielerorts über 10 Grad, in Niederbayern nochmal leichter Frost. Und dort morgen unter 10, am Oberrhein wieder nahe 20 Grad. Dienstag teils Sonne, teils Wolken, im Südosten und Nordwesten gebietsweise nass und nicht mehr so mild. In den folgenden Tagen unbeständiges und zum Teil windiges Wetter, mit der Temperatur geht's weiter abwärts.
In den Tagesthemen heute um 22.45 Uhr mit Julia Nihari-Kazen fragen wir, wie deutsche Klimaforscher den Kompromiss auf der COP29 in Baku einschätzen und einen Blick in die Augen zorniger Mädchen. Kunst aus Japan fasziniert Museumsbesucher. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.